Daniel 3. Wir hören die ersten 7 Verse. Der König Nebukadnezar ließ sein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Land Babel. Und der König Nebukadnezar sandte nach den Fürsten, Würdenträgern, Statthaltern, Richtern, Schatzmeistern, Räten, Amtleuten, allen Mächtigen im Lande, dass sie zusammenkommen sollten, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Da kamen zusammen die Fürsten, Würdenträger, Statthalter, Richter, Schatzmeister, Räte, Amtleute und alle Mächtigen im Land, um das Bild zu weihen, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und sie mussten sich vor dem Bild aufstellen, das Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Und der Herold rief laut: Es wird euch befohlen, ihr Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und alle anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar hat aufrichten lassen. Wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Als sie nun hörten den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten und aller anderen Instrumente, fielen nieder alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen und beteten an das goldene Bild, das der König Nebukadnezar hatte aufrichten lassen. Zum Gebet und zum anschließenden Lied wollen wir aufstehen. Lebendiger, einziger und wahrer Gott und Vater, jetzt kommen wir ganz bewusst zu dir und beten dich an. Dich, den, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat, den, von dem unser Leben kommt und auf den unser Leben zuläuft, den, der seinen einzigen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gesandt hat in diese Schuld und Tod verfallene Welt, um uns Leben, um uns Gnade, um uns Ewigkeit zu geben. Der, der seinen wunderbaren Heiligen Geist unser Leben hineingelegt hat, den beten wir an. Danke, dass wir auch an diesem Morgen mit allem, was uns ausmacht, unseren Stärken und Schwächen, unserem Glück, unserem Zweifel, unserer Schuld und allem, was dazugehört, vor dir sind. Danke, dass du uns zu dir lässt. Danke, dass wir zum Thron der Gnade kommen dürfen. Wir bitten dich, dass die Worte, die wir gehört haben und die wir ausgelegt bekommen, dass sie in unser Herz, unseren Kopf hineinkommen, dass sie uns Botschaft sind von dir für diesen Tag, die vor uns liegenden Tage. Wir bitten dich um deinen Segen für die Auslegung von Rainer Wörz. Wir bitten dich, dass du unseren Lobpreis, unser Gebet, all das hörst und annimmst. Und dass du, der Allmächtige, dich auch an diesem Morgen zu uns stellst, bewahrend deine Hand über uns hältst, dich um uns kümmerst. Dank sei dir für deine Treue, deine Liebe, deine Fürsorge, Tag für Tag. Alles, was uns beschäftigt, alle Belastungen, alle Sorgen, das ganze riesengroße Paket unserer Not, sei dir an dein Herz gelegt. Du bist unser Helfer. Wir preisen dich, wir beten dich an, wir setzen auf dich, unseren Gott, unseren Emmanuel. Amen.
Vor einigen Wochen habe ich einen Bericht gelesen, eine Arbeit von Christen helfen Christen aus Kasachstan oder in Kasachstan. Und wie so viele andere haben sie sich sehr stark jetzt natürlich auch auf Online-Angebote eingestellt. Und dieses Online-Angebot heißt unter anderem Wort für heute. Und sie haben da so positive Erfahrungen gemacht in diesem fernasiatischen Land. Sie schreiben: Wir sehen, wie segensreich dieser Dienstbereich ist und wie sich das Wort Gottes verbreitet. Menschen aus verschiedenen Teilen Kasachstan und sogar außerhalb, Turkmenistan, Mongolei und so weiter, hören zu und werden erbaut. Und dann bringen sie ein, zwei Reaktionen, die so positiv sind. eine schreibt oder eine Familie schreibt. Wir hören jeden Tag Andachten in unserer Muttersprache. Es ist so schön, Gott sei Dank. Jemand anders, schöne Predigten und Lieder. Jeden Tag hören wir mit unserer Familie ihren Kanal. Der Herr sei gelobt. Aber vor allem die dritte Reaktion, die dort in diesem Bericht aufgeführt wird, hat mich erstaunt. Da schreibt dann einer an diese Autoren dieser Sendung: Im Jahr 2001 habe ich Jesus als meinen Retter angenommen, aber leider war ich in den letzten 3 Jahren nicht mehr beim Gottesdienst, also auch in der Zeit, wo man noch gehen konnte. Und so höre ich die Predigten auf eurem YouTube-Kanal. Weil ich so lange nicht mehr in der Gemeinde war, schäme ich mich, dort wieder hinzugehen. Bitte betet für mich. Das Wort Gottes setzt Treffer. Gottes Erfahrungen bewegen, aber nicht immer nur in die positive Richtung. Und den Bericht, den wir heute in der fortlaufenden Auslegung unseres Buches Daniel, des Propheten Daniel, lesen, der hat einen Menschen, insbesondere einen Menschen, gar nicht zum Positiven bewegt, sondern eher in die falsche Richtung. So unterschiedlich reagieren Menschen auf Erfahrungen mit Gott. Hier auf der einen Seite Nebukadnezar und dann auch hier auf der anderen Seite die 3 Freunde Daniels. Sie werden vielleicht erstaunt gewesen sein, wenn Sie dieses Kapitel kennen. Moment einmal, wieso hören die jetzt bei Vers 7 auf? Das Eigentliche kommt doch jetzt. Naja, also wir wollen das in 2 Abschnitten angehen. Heute der erste Teil, das babylonische Vorbild Nebukadnezars zum antichristlichen Bild des Tieres. Es ist schon interessant, er hat ja dieses Traumstandbild gedeutet bekommen und gesagt bekommen von Daniel. Das ist ja ein Wunder. Sind Sie morgen schon mal aufgestanden und haben Ihren Traum noch parat? Das hat man ja nicht immer, ja. Aber Sie haben einen ganz ausgeprägten, besonderen Traum. Und noch bevor Sie den ersten Satz und guten Morgen sagen können, sagt Ihre Frau schon: Ich weiß, was du heute Nacht geträumt hast. Nun, das kann ein Gotteswunder sein, es kann aber auch einfach sein, dass Sie im Traum geredet haben. Aber normalerweise kann man das ja nicht. Woher wollen wir wissen, was ein anderer Mensch träumt? Und dann auch noch diese Deutung, das muss doch diesen König ungemein bewegt haben. Und das hat ihn auch bewegt, aber leider nicht nur, vielleicht sogar überwiegend nicht in die richtige Richtung. Dieser Traum zeigt ja den Verlauf der Zeiten der Nation von den Tagen Nebukadnezars, vom neubabylonischen Weltreich bis zum Kommen des Messias. Und jetzt lässt er, wie viel Zeit vergangen ist, weiß ich nicht, jetzt lässt er aber so die Schilderung, und damit schafft ja die Schrift, damit schafft der Geist Gottes selber den Konnex. Also es ist so, Verse, die beieinander stehen, haben einen inneren Bezug. Und Textabschnitte, die beieinander stehen, stehen nicht zufällig beieinander. Also es hat auch einen inneren Bezug. Also gerade macht in Kapitel 2 diese große Gotteserfahrung, schießt mit einem gewaltigen Gotteslob ab. Und was macht er als nächstes? Er richtet ein Götzenstandbild auf. Ja, gibt's doch nicht. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Irgendwie ist es ja so eine Mischung. Er nimmt ja Bezug auf das, was er geträumt und gedeutet bekommen hat, aber er macht eine Veränderung. Ihm wird ja gesagt in der Deutung des Traumes, dass er das Haupt ist aus Gold, aber der Rest der Figur hat ja dann Silber, Bronze und Eisen und Erz und solche Dinge und Ton. Aber er lässt das ganze Bild, das ganze Standbild aus Gold machen, ein goldenes Bild, vielleicht eine Kopie von Daniel 2, so wie er es geträumt hat, aber nicht nur das Haupt. Nun, schon die Maße des goldenen Bildes geben uns einen Hinweis: 60 Ellen hoch, 6 Ellen breit, 30 mal 3 Meter etwa, 10:1. Sie erinnern sich alle noch an die Bilder der eingestürzten Türme des World Trade Centers 2001, Die haben etwa das Verhältnis 6,5:1. Also das ist 10:1, das ist sehr schlank, sehr hoch. Ja, und jetzt lüfte ich auch das Geheimnis, warum Fritz hier steht. Der darf mal jetzt zu Ehren kommen. Ich habe ihn vorher extra noch ein bisschen ordentlich hergerichtet. Fritz hat auch noch einen Kriegerkameraden. Ich habe ihn aus Afrika, ich glaube aus Kenia oder Tansania mitgebracht. Der hat einen Speer, der Kamerad, der Erwin, ja. Aber es sieht genauso aus oder ziemlich ähnlich. Ich dachte mir, nee, ein Speer kannst du nicht in eine Gottesdienstversammlung mitbringen, da kriegen die Leute Angst. Aber das ist Fritz. Und was ist jetzt so besonders an Fritz? Fritz ist 10:1 in der Darstellung. 10:1. Norbert Rose meinte im Vorgriff, sagte, ob das mein Wunschbild für meine Figur ist. Naja, also abnehmen wäre gut, aber so möchte ich dann doch nicht aussehen. Aber das ist 10:1. Und Sie sehen schon, also der Fritz, der, wie oft mir diese Figuren schon umgefallen sind, das ist ziemlich instabil, 10:1. Da muss die Basis schon, also das ist ein einziges Gewackel. Und so von den Verhältnissen, von den Proportionen, jetzt muss ich den Fritz wieder sicher, erdbebensicher hinstellen. Das heißt, obwohl der ist stabil, der ist nicht tot zu kriegen, der Fritz. So in diesen Maßen war das, in diesen Verhältnissen. Und es scheint mir schon fast an sich ein Bild zu sein, der Mensch baut schnell hoch ohne wirkliche Basis. Erschütterungen sind kaum zu ertragen. Ich sage mal, so ein Coronavirus, das ist natürlich nicht schön. Und egal, wie Sie das einschätzen, aber wie wackelt da schon die ganze Welt? Was wird erst passieren, wenn ganz andere Dinge nochmal kommen? Wir kommen so schnell als Weltwirtschaft, als Weltfinanzsystem, als Gesellschaft, als politisches System an unsere Grenzen. Da muss gar nicht viel passieren. Und das Ganze ist sehr instabil. Der Mensch baut schnell hoch. Ist was zum Anschauen, ist etwas zum Bewundern, aber es hat keine Festigkeit, es hat keinen Bestand, auch wenn man es ganz aus Gold macht oder zumindest mit Gold überzieht. Aber 60 und 6 Ellen, das ist natürlich auch eine besondere Symbolzahl. 66 ist der stolze Mensch, 666 der Mensch, der Übermensch im Wahn. 6 ist die Zahl des Menschen und ich habe ihn aus einem Zahlenlexikon mal ein paar Zeilen mitgebracht, um das zu verdeutlichen. 6, der Mensch. Menschen und Tiere wurden am 6. Tag erschaffen. Im 6. Jahrtausend ab Adam erscheint der tierische Mensch der Sünde. Goliath hatte 6 Finger, war 6 Ellen groß. Bei der Kreuzigung kam die Finsternis zur 6. Stunde. 6-mal spricht das Neue Testament im griechischen Text von verflucht. Von Gottlosigkeit, von Korruption, von Unnützigkeit, von Gehässigkeit. 6 ist die Zahl des Menschen. 6 ist aber auch die Zahl des Wirkens. 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. sollst du ruhen. 6 Tage sollst du wirken, aber mit Gott. Aber man kann auch das ins Gegenteil verkehren. Man kann wirken ohne Gott. Dann ist die 6 sehr negativ. Und das haben wir hier. Hier geschieht es zwar mit dem Namen Gottes, aber letztendlich doch ohne Gott. Sie alle kennen die berühmteste Zahl der Bibel, 666, die Zahl des Antichristen, des Tieres, der Bestie, Offenbarung 13, Vers 18. Die Zahl des Tieres, das ist der Übermensch der Letztzeit, das Tier ist ja nur, Bestie, Terion ist ja nur eine Symbolsprache. Sie soll ja den inneren Charakter darstellen. Die Zahl des Tieres ist die Zahl eines Menschen. Seine Zahl ist 666. Nun, wenn man den Text genau liest, und es ist immer wieder erstaunlich, obwohl man jahrzehntelang schon die Bibel liest, dass man dann merkt, man hat das eigentlich immer irgendwie falsch verstanden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich hatte immer so ein bisschen den Gedanken, dass alle Menschen des Reiches hier antreten mussten und niederfallen mussten. Aber die Ausleger sind sich einig, und es ist auch vom Text eher so, dass nicht alle Einwohner, sondern bei diesem Reichstag nur die hohen Amts- und Würdenträger aus allen Provinzen, also auch die drei Freunde Daniels, antreten mussten. Es war eine Pflichtveranstaltung, konnte man nicht mehr. Es war ein Staatsakt. Das war ein Akt auch der Solidarität. Das war ein Akt, um die Einheit des Reiches zu stärken. Das war ein Akt der Staatstreue und natürlich auch der Königstreue. Und zur damaligen Zeit konnte man Religion und Staat kaum trennen. Wir kennen das ja heute noch aus bestimmten Vorstellungen im Islam, wo die Säkularisierung, die wir 18. bis 19. Jahrhundert erlebt haben, Trennung von Staat und Kirche, eigentlich in vielen Staaten nicht vollzogen ist. Und so war das viele Jahrhunderte, Jahrtausende, ist auch heute noch in weiten Teilen der Welt so. Das geht so ineinander über. Nebukadnezar war ja auch der Hohepriester des Kults. Und jetzt, was war das? Dieser Reichstag, denken Sie auch an den Reichstag etwa 1521 im April in Worms, wo Martin Luther erscheinen musste, die ganzen kirchlichen Hoheiten, Exzellenzen und Würdenträger und die Fürsten und die Ritter und der Kaiser und der päpstliche Emissär. Oder, und da kommen wir schon in die richtige Richtung, die Reichsparteitage der NSDAP seit 1933, seit dem sogenannten Jahr der Machtergreifung. Und da habe ich Ihnen mal aus den geschichtlichen Tatsachen einiges herausgesucht, weil das schon in die Richtung geht, in der wohl auch dieser Reichstag des Nebukadnezars zu verstehen ist. Also diese Reichsparteitage, die fanden ja immer in Nürnberg statt. Und viele von uns haben den Film zumindest ausschnittsweise gesehen von Leni Riefenstahl, die ja von Adolf Hitler persönlich beauftragt wurde, 1934 diesen Film über den Reichsparteitag in Nürnberg zu drehen, Triumph des Willens. Das ist schon eine Aussage an sich. Das heißt, wenn der Mensch will, dann schafft das. Wenn wir wollen, können wir. Stimmt es biblisch? Das stimmt natürlich nicht. Triumph des Willens. Also ich habe mal wieder ein bisschen angeschaut, müssen Sie mal machen, das hat also die Leni Riefenstahl jetzt mal von dem abgesehen, was der Inhalt ist und was damit transportiert wird. Natürlich rein Film, vom Künstlerischen her, rein von der Propaganda wurde halt ausgezeichnet gemacht. Das nimmt einen heute noch, obwohl natürlich alles schwarz-weiß ist, mit und schlägt einen in den Bann. Also diese Reichsparteitage, 1933 war das Thema Sieg. 34 Einheit Stärke, 35 Freiheit. Ja, frei für die, die treu mitmarschieren. Der Rest erlebt keine Freiheit. 36 Ehre, 38 Großdeutschland, 37 Tag der Arbeit. Und 39 war dann der Reichsparteitag des Friedens geplant, aber der Kriegsbeginn hat das in mehrfacher Weise ad absurdum geführt, so einen Reichsparteitag. Das Ziel war, nicht Politik zu machen, sondern eine Erfahrung zu schaffen. Und dazu hat sich die NSDAP vieler Traditionen, christlicher, germanischer Bräuche, militärischer Rituale, bürgerliche Feuerkultur, Festkultur, alles auch Elemente der Arbeiterbewegung, des italienischen Faschismus, alles wurde ineinander gemengt. Das war ein rechtes Babel. Das war ein rechtes Gemisch. Du konntest auch Christ sein. Du war auch ein Element. Ja? Aber es war eben nur eins unter mehreren. Und jeder Tag galt einer der großen NS-Organisationen. Im Mittelpunkt standen jeweils die Appelle von Adolf Hitler, dem Messias, Führer, wie hat er selbst gesagt, pseudoreligiös, da hat die Vorsehung einen Knaben in Österreich vorherbestimmt und sandte ihn ins Reich. Er spricht von sich selber. Die Vorsehung. Herr, wir lassen dich nicht, es sei denn, du segnest uns. Was klingt der Mann doch fromm. Aber er meint es natürlich anders. Ist immer leichte Entstellung. Also ist so ein babylonisches Gemiss. Und im Mittelpunkt dann eben diese Appelle, pseudoreligiöse Totenkultfeiern, Aufmärsche. Geschlossenheit der Nation, Führermythos, Volksgemeinschaft. Und jetzt interessant, und das ist auch wichtig für unsere Zeit, auch für die Entwicklung in den Gemeinden, vor allem aber, so eine Ausführung, appellierten die Reichsparteitage an die Gefühle der Teilnehmer und Zuschauer. Das war das entscheidende Moment. Es sollte keine Programmatik geschehen. Politik sollte nicht diskutiert werden. Politik sollte erlebt werden. Man sollte gefühlsmäßig berührt werden. Und das war, diese Nürnberger Reichsparteitage war sicherlich ein Höhepunkt im nationalsozialistischen Festkalender. Und so ähnlich können wir uns auch diese Machtdemonstration zur Festigung der Reichseinheit bei Nebukadnezar vorstellen. Hier taucht auch im hebräischen Text das Wort Chanukka auf. Chanukka, das ist ja die Wiedereinweihung des Tempels nach dem Makkabäeraufstand mit diesem Wunder, dass der Tempelleuchter so lange gebrannt hat, obwohl das Öl nicht ausgereicht hat. Also hier, es ist eine religiöse Weihhandlung. Dazu sagt die jüdische Überlieferung, ich habe es bereits gesagt, dass Nebukadnezar Okkultist und auch Hexenmeister war. Also es waren alle Religionen möglich. Aber eben auch musste man dieses Standbild verehren. Und Nebukadnezar, gottgleich. Und genau so war es auch später im Römischen Reich. Und das ist das Modell für den antichristlichen Staat. Alle Religionen sind möglich. Alle möglichen Kulte sind möglich. Aber sie haben eben keinen Exklusivitätsanspruch, keinen Absolutheitsanspruch. Du kannst Christ sein. Warum nicht? Auch ein Weg. Buddhist, Moslem, Jude ohne Jesus, geht alles. Und gerade dieser Tage habe ich noch einen guten Vortrag von Derek Prince gehört. Und er sagt, aber eins muss man weglassen bei dieser großen babylonischen Einheit. Das ist der Herr Jesus als Sohn Gottes, als Prophet, Rabbi, sozial und moralisches Vorbild, ja, aber nicht als Sohn Gottes mit Absolutheitsanspruch, wenn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also der Kaiserkult im Römischen Reich war die Klammer. Ist immer so schön auch, wo der Thron Satans wohnt, in Pergamon. Ich werde ja bei meinen Abendandachten auch über Pergamon reden. Da waren alle möglichen Tempel. Konntest machen, was du wolltest. Aber im Mittelpunkt stand auch der Zeusaltar und der Kaiserkult. Das musste plus immer gemacht werden. Und der Rest war dann egal. Und somit haben wir hier ein totalitäres System, das aber sehr liberal und tolerant sich zeigt, wenn man bestimmte Grundelemente einfach mitmacht. Dann erlebt man eine Liberalität, eine Toleranz. Aber wenn man bestimmte Dinge, Werte nicht teilt und sagt, das kann ich mit meinem Glauben nicht vereinbaren, dann wird dieses tolerante System total intolerant und zeigt sein Raubtiergesicht. Und das bringt die wahren Gottesdiener nicht nur in den Tagen Nebukadnezars, sondern auch durch die ganze Zeit hindurch bis in die Endzeit in Lebensgefahr. Und das wollen wir uns dann natürlich beim zweiten Teil, so es Gott schenkt, im Februar anschauen. Und da taucht natürlich dann hier auch das heute auch so vielfach diskutierte Spannungsfeld zwischen Römer 13, du sollst der Obrigkeit untertan sein, und Apostelgeschichte 5, du sollst Gott mehr gehorchen. Ja? Also, so es Gott schenkt im Februar. Also wir haben hier mit diesem Standbild in Daniel 3 eine Blaupause für das letzte antichristliche babylonische Weltreich, auf das wir jetzt mit Riesenschritten zugehen. Und wenn Sie nur eins mitnehmen, dann ist es die Aussage, dass nach biblischem Zeugnis erst das falsche Reich kommt und dann das echte Gottesreich. Erst kommt die Verführung und dann kommt das Original. Das ist schon mal ganz wichtig, diese satanische Vorwegnahme ins Kalkül zu ziehen. Schöpfer dieser Welteinheit, die gegen Gott gerichtet ist, ist in der unsichtbaren Welt der Teufel und seine Helfershelfer in der sichtbaren Welt der Mensch als Macher. Wobei er vielfach der Unkundige ist, der auf der Ebene des Gutes tun läuft, auf der Ebene der Moral, der Logik, der menschlichen Logik, aber Gott eben nicht einbezieht und deswegen vielfach nicht durchblickt, was eigentlich wirklich geschieht. Es ist ja eine Art Rebellion gegen Gott. Wir denken immer, na ja, also im Großen und Ganzen leben wir noch in friedlichen Zeiten, aber was wir vielleicht nicht so klar sehen, ist, dass die Bibel sagt, wir gehen auf den Höhepunkt der Rebellion des Menschen gegen Gott zu. Er wird Zeiten und Zeitpunkte ändern. Die Gesetze Gottes außer Kraft setzen. Geschlechterordnungen, Familie, das Leben in Staatsgrenzen und so weiter. Also da gäbe es viel zu sagen. Der Mensch als Faber Mundi, der Mensch in seinem Machbarkeitswahn, der Mensch, Fabermundi heißt der Gestalter der Welt, der, der die Welt macht, der das Reich bringt, der das Paradies schafft. Gott ist allenfalls eine spirituelle Garnierung, neben vielem anderen, ohne Absolutheitsanspruch. Und da sind wir mittendrin und es ist doch, was die sichtbare Welt, die menschliche Aktivität betrifft, so, wie es der Schwabe Schiller vor circa 200 Jahren niederschrieb. Ich bringe jetzt nicht das ganze Lied von der Glocke, da wird die Zeit dann um, aber doch die Passage, die das so zum Ausdruck bringt, diese Revolutionsgedanken. Freiheit und Gleichheit hört man schallen, der ruhige Bürger greift zur Wehr, die Straßen füllen sich, die Hallen und Bürgerbanden ziehen umher, da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Scherz, noch zuckend mit des Panthers Zähnen, zerreißen sie des Feindes Herz. Nichts Heiliges ist mehr, es lösen sich alle Bande frommer Scheu, der Gute räumt den Platz dem Bösen und aller Laster walten frei. Gefährlich ist, den Leu zu wecken, verderblich ist des Tigers Zahn, jedoch das Schrecklichste der Schrecken, das ist der Mensch in seinem Wahn. Weh denen, die dem ewig Blinden des Lichtes Himmelsfackel leihen, sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden und äschert Städte und Länder ein. Das Schlimmste aller Schrecken, das ist der Mensch in seinem, ich ergänze mal, religiösen Wahn, das ist der Mensch ohne Gott, in seinem Machbarkeitswahn, in seiner scheinbaren Überlegenheit. Und auf diesem Weg sind wir und deswegen wundert es auch nicht, dass im entscheidenden Kapitel, das das letzte Weltreich schildert, 10-mal im Griechischen ein Textbegriff auftaucht, den man mit Machen und Tun übersetzen kann. Es ist die Generation der Macher. Es ist die Generation derer, die anpackt. Und gegen Anpacken hat Gott nichts, aber immer mit Anhalten, nach oben blicken, nachfragen, marschieren. Anhalten, nach oben blicken, nachfragen, marschieren. Und da kann es auch mal sein, dass der Herr sagt, so, Kommando, rechts weg oder links weg oder das ändern wir jetzt. Das gibt's. Er ist der Herr. Da muss uns nicht mal, bei Abraham heißt, marschier los. Ja, aber was wird dann wie? Nee, das sage ich dir dann. Samuel, geh in das Haus Isais. Ja, wie wird es dann da genau sein? Geh mal hin. Verstehen Sie? Also Gott sagt uns nicht immer alles. Es gilt, den nächsten Schritt zu tun. Und deswegen ist es auch überhaupt nicht schlimm, sondern ein Zeichen der Demut, sich korrigieren zu lassen und Richtungsänderungen vorzunehmen. Also höchste Aktivität ohne Gott. Die eigentlichen Macher sind aber in der unsichtbaren Welt. Ich will nicht sagen, der Mensch ist nur eine Marionette, aber er ist doch ein Stück weit Abbild von den Entscheidungen, die in der unsichtbaren Welt getroffen werden. Und um meine humanistische Bildung ein bisschen zur Schau zu stellen, bringe ich jetzt natürlich neben Schiller noch Goethe. Das ist sehr einfach im Faust, Sie kennen das alle, am Hexensabbat, am Brocken. Der ganze Strudel strebt nach oben, du glaubst zu schieben, der Mensch glaubt, er hat die Fäden in der Hand und du wirst doch geschoben. Das ist die Situation. Und um noch einmal Goethe zu zitieren, das Volk merkt es gar nicht, wenn es der Teufel am Kragen hat. Also das sind weitgehend unwissende Guttäter, die auf einer ganz anderen Ebene laufen. Wir haben in der Bibel ja Vorbilder, der urzeitliche Turmbau mit Nimrod in dem Urbabel und der antike Turmbau Nebukadnezar und das zweite Babel sind Modelle für den Antichristen und das dritte Babel, auf das wir so mit Riesenschritten zugehen. Dieser Mann überragend an Intelligenz, Kreativität, ein Übermensch, ein Titan der Letztzeit, faszinierend, hat auch eine mediale Omnipräsenz. Wir spüren ja alle in diesen Tagen, die einen so, die anderen so, welche Bedeutung Medien haben. Was stimmt jetzt eigentlich? Fake News. Mama sagt, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Man weiß es nicht. Aber dieser Mann wird wie kein zweiter auf der Tastatur der Massenmedien spielen können. Eine mediale Omnipräsenz, auch hier ist Hitler ein Vorbild zu seiner Zeit, natürlich mit der modernsten Technik. Das war damals der Volksempfänger, da konnte man Massen erreichen, gab es vorher nicht. Man kann man schon zu Millionen gleichzeitig reden. Auf so einem Festplatz gehen bei ein paar Tausend. Und natürlich dann auch seine Omnipräsenz. Es gab den Satz, Hitler über Deutschland. Warum? weil er Partei- und Wahlveranstaltungen an ganz verschiedenen Orten an einem Tag in Deutschland durchführen könnte, durch das Flugzeug. Er hat das richtig genutzt und ist dann mit seiner Ju eben an den nächsten Ort gefahren. Ein Despot mit Maske der Frömmigkeit, der Toleranz und der Humanität. Ich habe mir gerade dieser Tage noch einmal Interviews angehört von seinem Hausverwalter auf dem Berghof Obersalzberg da. Döring oder hören Sie Traudl Junge, lesen Sie das oder andere, die mit ihm zu tun haben. Er war im persönlichen Umgang ein äußerst liebenswürdiger, bescheidener Mensch. Ja? Und doch verantwortlich für den Tod von so vielen Menschen. Doch eine Bestie. Und er hat die Macht der Worte, das göttliche Original ist ja beim Herrn. Aber es gibt auch eine teuflische Variante der Verführung. Die finden wir bei Adolf Hitler, die finden wir bei Goebbels, der ja ein Modell ist für den falschen Propheten der letzten Tage. Aber, und damit kommen wir schon dann gleich zum zweiten Teil, der Antichrist belässt es wie Nebukadnezar nicht einfach nur bei Worten. Der Kult um den Führer findet seinen Höhepunkt in verpflichtender Anbetung. Das ist das Erkennungszeichen, dass du mitmachst, dass du dich vor diesem Bild niederwirfst und es anbetest. Und so lesen wir auch in Offenbarung 13, dass dem Tier ein Bild gemacht wird. Das ist eine technische, endzeitliche, geniale Sache, denn das Bild lebt selber, es hat Geist, es wird der Schöpfungsakt nachgeäfft und es kann reden und es kann machen, dass alle, die das Bild nicht anbeten, getötet würden. Also der Kult ist ähnlich wie der Kult bei Nebukadnezar. Am Ende fällt die Maske, die Guillotine der Endzeit wird in Betrieb genommen. Und natürlich gibt es auch ein staatliches Erkennungszeichen, so wie die Savistka, also diesen Hakenkreuz und SS-Tätowierung und SS-Fahnen. So gibt es auch in der letzten Weltherrschaft ein verordnetes Erkennungszeichen, das Mahlzeichen an Stirn oder rechte Hand. Also das vorläufige Ende der Rebellion des Menschen gegen Gott, die im Garten Eden begann, auf Golgatha, als der Mensch Gott kreuzigte, ihren Höhepunkt fand und nun im Wahnsinn der Vergöttlichung eines Menschen anstelle Gottes, ganz im Sinne Friedrich Nietzsches im Übermenschentun, seinen unrühmlichen Schlussakt findet. Da geht's hin. Wenn Sie es noch nicht gemerkt haben, guten Morgen. Da geht's hin. Und da sind wir mittendrin. Auf dem Weg ins letzte Weltreich. Und zum ersten Mal ist technisch auch alles oder weitgehend alles oder vieles möglich, was in der Offenbarung geschildert wird. Wir sind in die letzten Tage gekommen und ich will das mit dem Zitat dieses New Yorker Rabbis, den ich gehört habe, noch einmal illustrieren, der gar nicht an Jesus glaubt, aber der sagt, the Messiah is around the corner. Der Messias, von dem wir wissen, es ist Jesus, der wiederkommt, er steht vor der Tür. Vor der Tür, das kann trotzdem noch einige Jahre gehen. Sie kennen meine Meinung. Jetzt wollen wir aber im zweiten Teil einmal ganz praktisch fragen, wie kann man eigentlich Gott so erlebt haben und trotzdem so daneben liegen? Wie kann man solche Erfahrungen gemacht haben mit Gott? Wie kann man Gottes Reden so? Eigentlich hätte doch Nebukadnezar sagen müssen, also eins ist mir jetzt klar, meine ganzen Götter holt mal einen großen Mülleimer, aber sortiert ordentlich den Müll, damit die Müllabfuhr da hier, die Wertstoffe und so weiter, ja. So, und alles weg und nur noch der Gott Daniels. Und Daniel, du kommst jetzt mal mit deinen Schriften und ich will mehr wissen. Nein, das war nicht. Obwohl er bekennt, du bist ein Herr über alle Könige, du bist ein Gott über alle Götter, dient er nicht ihm allein. Stattdessen lässt er dieses Götzenbild aufrichten und will sogar die Diener Gottes zwingen anzubeten. Nicht mal ihnen gesteht er zu, allein Gott zu dienen. Es ist interessant, wie dieser Mann eine Chance nach der anderen verspielt. In Kapitel 3, wir werden es ja dann im Februar, so es Gott will und schenkt, betrachten, wie die Freunde sich ihm widersetzen. Und dann dieses Wunder im Feuerofen. Aber jetzt doch spätestens. Aber jetzt doch. Nebu, jetzt kapiert es doch der Letzte. Dumm bist du doch nicht. Er ehrt Gott wieder. Wunderbaren Lobpreis. Und dann lesen wir in Kapitel 4, wie er sich wieder überhebt. Und dann führt ihn Gott ins Gericht Und ich habe ja vor vielen Jahren schon über dieses Thema durch Gericht zur Gnade gesprochen. Und das sehen wir dann auch in Kapitel 4 bei Nebukadnezar. Aber wie weit das bei ihm gegangen ist, das weiß ich nicht. Wir sehen, wie dumm kann selbst der Klügste ohne Gott sein. Der war ja hochgebildet, der war ja clever, der war ja ein Genie. Nebukadnezar war klug, aber biblisch strohdumm. Wie tief kann das kultivierteste Mensch sinken? Und es ist ein Fingerzeig Gottes, dass gerade im Lande der Dichter und Denker, im Lande von Schiller und Goethe, der grausamste Massenmord aller Zeiten, die Shoah, der Holocaust, diabolisch durchdacht und industriell perfekt durchgeführt wurde. Kulturnation Nummer eins. Man sagte mal einem Bruder vor ein paar Jahren, das kann er sich nicht vorstellen, dass es nochmal in unserem Breitengraden gegen die Christen geht. Das hätte man sich 1928, 1929, vielleicht sogar 1933, 1934, 1935 auch nicht vorstellen können. Und dann kam alles so schnell. Also warum ist es so, dass Menschen wie Nebukadnezar Gott erleben, wie viele von uns ihn in äußeren Zeichen noch nie erlebt haben, aber trotzdem nicht zum lebendigen Glauben durchbrechen? Warum sind in der Zeit Jesu nicht alle gleich mit wehenden Fahnen übergelaufen? Oder spätestens zur Zeit der Apostel, es gab doch so viele Zeichen und Wunder. Warum ist das Volk in seiner Masse in der Wüstenwanderung nicht ganz durchgebrochen, sondern blieb religiös? So viele Zeichen und Wunder, so wenig Glauben. Hätte nicht ganz Israel umkehren müssen, ganz Jerusalem? Also es stimmt gar nicht, was manche sagen. Ja, wenn das doch in unserer Mitte wäre, dann würde doch in ganz anderem Umfang der Herr wirken können. Ich denke immer noch an jene über 80-Jährige, die einen Schlaganfall hatte und als der Notarzt in Frankfurt auf dem Weg war, sie abzuholen und dann eben auch zu versorgen, habe ich versucht, sie zu trösten, mit ihr zu beten. Und mir kam in den Sinn die Stelle, wo Jesus zu den furchtsamen Jüngern über den See kommt und sie in diesem Sturm sind und dachten, sie kommen um und er kommt ins Boot und mit ihm kommt Ruhe. Ja? Ich habe mal elegant meine Geschichte da angefangen und wollte sagen, auch wenn es in dir jetzt tobt und stürmt, der Herr ist mit am Boot, du darfst in ihm ruhig werden. Aber die Oma, trotz Schlaganfall, fuhr die mir in meine schöne Parade und hat dann relativ schnell gesagt, ha, da hätte ich doch keine Angst gehabt, wenn der Herr dabei war. Und da ist das Missverständnis. Wenn ich doch das so erlebt hätte wie die Jünger, dann hätte ich doch nicht. Haben sie doch bestimmt auch schon gedacht. Jeder von uns hat doch gedacht, Mensch, also wenn ich das erlebt hätte, dann hätte ich bis ans Lebenende keine Zweifel mehr. Das scheint noch nicht so der Fall zu sein. Ich denke noch an meine Brüder in Afrika, die wollten immer Stadien füllen und die hatten immer ein großes Vorbild aus Nigeria. Ich denke noch, der Allianzvorsitzende im Niger, der zeigte uns dann einen Film, wie in Nigeria dieser Dr. Ukale ganze Stadien füllt und Wunder vollbringt. Und da meinten sie, das wäre jetzt eben für den Niger gut. Da habe ich so meine Zweifel. Wenn wir Israel im Exodus anschauen, wie viel Wunder haben sie erlebt, und wie wenig ist geblieben, statt dass die meisten jeden Morgen mit dem Wüstenpyjama aus dem Zelt gestürmt sind und einmal ums Zelt gehüpft sind, gepriesen sei der Herr, haben sie bei den ersten Schwierigkeiten und Nöten gesagt, wären wir doch in Ägypten geblieben. Und überhaupt, Mose, Aaron, Miriam, was seid ihr? Wer ist der Herr? Die Bewährungs- und Anfechtungssituation Wüste hat gezeigt, dass Gottes Erfahrungen allein nicht durchtragen. Und wenn Sie sagen, ja gut, das habe ich auch nicht so erfahren. Von mir hat sich weder ein Meer gespalten, noch nicht mal die Schlange an der Einkaufskasse ist von mir weggewichen. Ich musste auch treu hinten anstehen. Aber wir haben auch Gottes Erfahrungen. Und wir sind auch fixiert, jedenfalls manche, oder orientiert, fixiert ist vielleicht zu hart gesagt, an bestimmten Gotteserfahrungen. Und die Gotteserfahrung an sich ist nicht negativ, sie kann aber nur der Startpunkt sein für die eigentliche Reise. Die Initialzündung. Wenn man da stehen bleibt, bleibt man hängen und kommt sogar in die falsche Richtung. Also wie war es damals bei Israel? Die Masse war enttäuscht. Nur der Knecht Gottes Mose und die beiden Kundschafter Josua und Kaleb konnten auch mit Enttäuschungen, mit Niederlagen und mit Hitze, Kälte und Entbehrung der Wüste, der Lebenswüste umgehen. Und das müssen wir klar sehen. Beide Gruppen waren erwählt. Beide waren im übertragenen Sinn erlöst, aus Ägypten herausgeführt, Gott anverlobt, mit Heiratsvertrag am Berg Sinai, und haben doch so unterschiedlich reagiert. Es geschieht das Gleiche und doch ist unterschiedlich. Deswegen jede Krise, jede Ehe, jede Krankheitsnot, jede Ehekrise, jede Krankheitskrise, jede Krise ganz generell ist ein Katalysator, ist ein Beschleuniger in die richtige oder in die falsche Richtung. Nicht von vornherein. Die Krise zeigt, wo wir innerlich stehen. Und jetzt ist natürlich die interessante Frage, und das ist gar nicht so einfach, was macht jetzt eigentlich den Unterschied aus? Warum gehen die einen trotz dieser tiefen Gotteserfahrung, Nebukadnezar, in so eine komische Richtung oder das Volk oder viele Zeitgenossen Jesu, viele Zeitgenossen der Apostel, und warum marschieren die anderen dann wirklich auf einem guten Weg, auf der Glaubensstraße, auf dem lebendigen Jesusweg? Meine Antwort: Den einen geht es um eine Herzensbeziehung, um eine echte Beziehung mit Unterordnung im Gehorsam, und die anderen haben ein oberflächliches Gottesbild, was an sich ja gar nicht schlimm wäre, aber keinerlei Verlangen, diesen Gott näher kennenzulernen. Es ist genau genommen gar keine echte Beziehung. Gott ist ein Knecht, Gott ist ein Götze. Gott ist einer, der eben auch dazukommt, der zum guten Leben verhelfen soll. Wenn ich ihm formal richtig diene, das Herz spielt ja gar keine Rolle und es interessiert auch gar nicht weiter, wie das alles ist. Ich diene ihm formal richtig, schon recht, gell? Schon recht. Ich bin ja immer auf die Lahö gegangen. Schon recht. Schlimmes habe ich auch nie getan. Und so schlimm wie die war ich ja sowieso nicht. Aber mich interessiert Gott nicht. Ich meine, das ist ja schon einem Menschen gegenüber, wenn man so nur rein symbiotisch aus Eigennutz mit einem Menschen Kontakt hat, weil man Geld, Sex, was weiß ich, Bestätigung, keine Ahnung, da fühlt ja sich ein denkender Mensch schon ausgenützt. Der will ja gar nicht mich. Der interessiert sich auch nicht für mich. Das merkt man ja dann, wenn man ihm nichts mehr nützt. Dann ist man bei manchen Leuten so schnell abgeschrieben, wie man gar nicht gucken kann. Aber eine echte Beziehung, das heißt doch Interesse am anderen haben. Und deswegen wäre die Erfahrung, die Initialzündung gewesen, sich aufzumachen. Wer ist dieser Gott? Wie hat er sich mitgeteilt? Sag einmal, Daniel, was sagt denn eure heiligen Schriften über die Entstehung der Welt? Was ist es mit diesem Volk? Warum konnte ich euch dann erobern, wenn ihr doch diesen wahren Gott habt? Und was denkt dieser Gott über mich und was soll ich jetzt eigentlich tun? Da lest man nichts davon. Dieser Gott wurde sozusagen in die Sammelsurium der Lebenselemente mit aufgenommen und war einer unter vielen. Leider ist manchmal bei uns auch so. Eine Stimme unter vielen. Nicht wirklich der Herr, nicht wirklich der, der am Steuer sitzt, nicht wirklich der, der das Leben regiert. Und das geht so durch die ganze Bibel hindurch. Ich habe gesagt, es ist für einen Menschen schon schwierig, wenn er sich so ausgenützt fühlt. Aber stellen Sie sich die himmlische Majestät vor. Er ist einfach so eine Art Lieferdienst. Ja, ich bin auch ein eifriger Nutzer des Lieferdienstes, wenn ich mal fürs Essen verantwortlich bin. Und da bin ich auch freundlich und nett. Aber eigentlich, ehrlich gesagt, ich will keine tiefere Beziehung zum Lieferdienst. Vielleicht zu dem, was er bringt, aber nicht zu den Menschen, die da dahinter stehen. Stehen Sie? Es ist ein Lieferdienst. Und für viele religiöse Menschen, und es gibt mehr in unseren Versammlungen, wie wir glauben, ist Gott eine Art Lieferdienst. Und er hat zu liefern, wenn wir richtig anfordern und bezahlen. Und dann ist die Enttäuschung groß, wenn Gott anders ist. Schauen Sie in die Bibel, da finden Sie viele Beispiele. Ich will zwei herausgreifen. Johannes 6, das Kapitel über den Brotkönig. Ja, bei dem kann man satt werden, pappsatt werden, randvoll satt werden, übersatt werden. Er kann das volle Leben. Super, Jesus ist unser Mann. Dann hält er seine harte Brotrede. Wenn man Fleisch nicht isst und trinkt und so weiter, Da wandten sich viele ab. Selbst die Jünger haben so ihre Zweifel bekommen. Hören wollten sie nicht, seine Lehre wollten sie nicht. Sie wollten nicht wirklich wissen, wie er ist, sondern sie wollten mit der Erfahrung des Brotkönigs gut versorgt sein. Mit Jesus lässt sich's gut leben. Und wenn es anders kommt, dann stimmt was nicht. Mir haben schon manche Menschen in Gesprächen gesagt, wo ich dachte, ich sage ihnen das, was in der Schrift steht. Ja, also so ungefähr, da mit diesem Gott wollen sie nichts zu tun haben. Oder damit sind sie nicht einverstanden. Ich kann ja verstehen, ich hadere auch manchmal mit meinem, oder ich bin manchmal mit meinem Gott auch im Clinch, weil ich manches auch nicht, aber er ist der Herr, verstehen Sie? Aber wo kommen wir denn hin? Damit bin ich nicht einverstanden. Und? Auch Apostelgeschichte 14, da kommen Paulus und Silas da nach Lystra, Paulus und Barnabas waren es, nach Lystra. Erst super, die Götter sind unter uns durch ein Heilungswunder, da wollen sie ihn opfern, die wehren sich mit Händen und Füßen, können sie nicht verhindern, dann kommen ein paar. Die Masse ist religiös erregt, gefühlsmäßig aufgepeitscht. Und dann kippt es total und sie steinigen Paulus. Sie kennen hoffentlich die Geschichte, wenn nicht, lesen Sie heute Nachmittag mal nach. Apostelgeschichte 14. Und da ist es wieder so, die Erfahrung trägt nicht. Sie haben dieses Heilungswunder, das Wirken Gottes gesehen. Reaktion war, wir verehren diese beiden als Gesandte von Göttern. Ja, sie sind selber Götter, Boden, selber Götter. Dann kippt es, dann waren es das Gegenteil. Und nur ganz wenige, Paulus ist ja dann nach Lystra mindestens zweimal zurückgekehrt, waren bereit, auf die Worte Jesu, auf die Worte Gottes, auf das Evangelium, auf die Botschaft zu hören. Und aus dem Hören kommt der Glaube, die Erfahrung öffnet nur die Tür, durch die du dann gehen darfst, indem du hörst, wie dieser Herr ist, aus Interesse, aus Liebe. Ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich war vorher noch in der Gebetsgemeinschaft, da habe ich gedacht, also ich war ganz allein für mich, was insofern, ja, ich war in der Gebetsgemeinschaft mit mir. Der Herr war da. Und da habe ich gesagt, dass du mit mir etwas zu tun haben willst. Aber er will. Ist das nicht schön? Und ich möchte nicht nur oberflächlich ihm dienen. Es ist oft eine Frage, die mich bewegt, wie bist du wirklich? Wie kriegst du das zusammen? Manchmal möchte man ja fast verrückt werden an Gott. Also es ist übrigens besonders gefährlich, wenn man tiefe Gotteserfahrung macht und dann nicht weitergeht. Dann erlebt man in aller Regel einen größeren Verhärtungsgrad gegenüber dem Wirken des Geistes, als es vorher der Fall war. So, jetzt sind wir wirklich am Schluss. Wo stehen wir? Geht es uns um ihn oder um uns? Wollen wir Gott wirklich kennenlernen, wirklich hören, wirklich im Glauben Konsequenzen ziehen? Wer sucht, der wird finden. Ja, warum versteckt sich denn der Herr? Suchet mein Angesicht und lebet, weil das der Ausdruck des wirklichen Interesses ist. Das Ausdruck eines Wunsches nach Beziehung, nach Veränderung, nach neuem Leben. Suchet mich und lebet. Der Herr spitzt sogar noch zu. Gott will nicht nur ein weiterer Faktor sein, sondern er will ganz für uns da sein und er will uns ganz. Und diese Entscheidung kostet unser altes Leben. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Also wer mich nicht an die erste Stelle stellt, Gott plus. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Es ist wie zwischen verliebt und verheiratet sein. Verliebt sein ist ein Geschenk Gottes. Ist nichts Negatives. Aber das ist nicht die Basis für eine Ehe. Da lernt man ja dann auch noch ganz andere Seiten kennen. Und da gibt es auch gefühlsmäßige Tiefpunkte. Aber da trägt der Wille, die Bereitschaft, den anderen wirklich zu lieben, anzunehmen. Und da, ich glaube, dass das mit ein Grund für relativ hohe Scheidungsquoten ist, dass viele denken, man hat das Glück geheiratet. Und wenn das Glück dann ein Stück weit weg ist oder nicht mehr so intensiv da ist, vielleicht auch körperlich, der die Zeit nagt, ja, dann gibt es halt auch Enttäuschungen. Das ist aber keine Basis für eine Beziehung. Und der Herr will echte Beziehung. Mensch, seine Arme, er steht so da. Willst du das? Ich nehme dich mit all deinem, ich nehme dich brutto mit all deinen Problemen und Schwierigkeiten. Komm an mein Herz. Ich will Beziehung, spricht der Herr. Willst du sie auch oder soll ich nur oberflächlich Garnierung in deinem Leben sein? Das bin ich nicht, da mache ich nicht mit. Da bist du letztendlich sogar ein Götzendiener. Echter Glaube hört, gehorcht aus Vertrauen. Und der Glaube kommt dann aus dem Hören auf ihn in seinem Wort. Wollen wir das Leben an Jesus verlieren, um das wahre, wirkliche Jesusleben zu bekommen? Und beten. Vater, wir danken dir, dass du uns immer wieder die Entscheidungsfrage stellst, dass du so geduldig bist, aber die Dinge immer wieder in unserem Leben auch auf den Punkt bringst, zuspitzt, uns deutlich machst, worum es geht, uns vor Entscheidungen stellst, aber damit auch eine Riesenchance gibst, neu, vertieft durch das Tor des Lebens auf den Jesusweg zu gehen. Danke, dass du dir so viel Mühe um uns gibst. Danke, dass du der Große, der Heilige, der Reine, der Ewige, der Mächtige, der Unwandelbare uns so liebst, dass du echte Gemeinschaft mit uns willst. Austausch, kennenlernen, Vertrauen, echte Beziehung. Danke, dass du so bist. Schenk, dass wir mehr so werden, in das Bild Christi umgestaltet werden. Danke für all die positiven Erfahrungen. Danke für all die Impulse und Anregungen. Aber jetzt lass uns auch weitergehen und im Glauben uns auf dich einlassen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.